Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute beschäftigen wir uns wieder einmal mit einem Spieler. Zu Gast ist ein spannender Sommerneuzugang der Black Wings, der trotz einer verletzungsbedingten Pause schon viel Positives auf dem Eis zeigen konnte. Die Rede ist von Luis Lindner. Servus Luis und schon einmal danke fürs Mitdabeisein.
Ja, ich sage danke für die Einladung.
Wir beginnen das Gespräch immer wieder mit der banalsten aller Fragen und das ist in dem Sinn natürlich bei dir etwas Besonderes. Wie geht's dir denn?
Ja, gut. War jetzt dann doch eine lange Zeit, wo ich weg war, aber jetzt passt wieder alles.
Wir kommen zu all dem natürlich. Beginnen, ich würde dich ganz kurz vorstellen, dann würden wir ein bisschen über das Aktuelle reden, im zweiten Teil dann ein bisschen über die Anfänge deiner Karriere und dann im dritten Teil vielleicht ein bisschen über deinen Bruder, dich, deine Ziele und das, was halt auch in Wien beim Duell mit dem Bruder passiert ist, wenn das für dich so okay ist.
Passt perfekt.
Luis, du bist der Bruder von Lorenz Lindner, der schon in den vergangenen Jahren das Jersey der Black Wings getragen hat. Du hast deinen Weg über die Red Bull Hockey Academy nach Nordamerika gemacht und bist jetzt wieder zurück in Österreich. Du bist 24 Jahre jung, trägst in Linz die Nummer 84 und bist in Spital an der Drau geboren worden. Stimmt das soweit?
Ja, alles richtig.
Sehr gut. Du bist also Kärntner.
Genau.
Und da wird man natürlich ein bisschen hellhörig, wenn man den Nachnamen Lindner hört. Und Kärnten und vor allem ältere Eishockey-Fans werden sich fragen, bist du mit der Legende Heimo Lindner verwandt?
Nein, nix. Nein, wir sind mal nicht verwandt.
Okay. Dann probiere ich es mit was anderem. Auch wenn ich weiß, dass es nicht so ist. Philipp Lindner, Kapitän vom VSV?
Nein, auch nicht. Aber wir haben Verwandte in Innsbruck.
Genau, er ist Tiroler.
Aber wir sind nicht verwandt.
Okay, das ist ja spannend. Und der Lindwurm in Klagenfurt ist auch nicht nach euch benannt, oder?
Ma, schön wär's.
Schön wär's. So, dann hätten wir die Modalitäten geklärt. Wir starten in unser erstes Drittel hinein und sind wie immer eigentlich im Hier und Jetzt. Wir zeichnen unser Gespräch am Tag nach der Heimniederlage gegen Bozen und vor dem Gastspiel in Villach auf. Wie würdest du die Saison der Black Wings bis jetzt so ein bisschen charakterisieren, wenn du das einer außenstehenden Person beschreiben müsstest?
Ich würde sagen, durchwachsen. Wir haben ja immer wieder gezeigt, was wir können, dass wir wirklich das Potenzial haben, aber wir haben es leider halt dann nicht immer so abliefern können. Wir haben ja dann doch knappe Niederlagen gehabt, wo man eigentlich auch mit dem Sieg weggehen hätte können, aber das schlussendlich ist so gekommen, wie es jetzt ist und deswegen sehr durchwachsen, aber wir wissen, woran es liegt und wir werden schauen, dass man das jetzt alles mit Siege ummünzen.
Du hast leider insgesamt 14 Spiele lang zuschauen müssen. Grund war eine Kopfverletzung, über die möchte ich, wie gesagt, im dritten Teil nochmal gesondert sprechen. Bereits vor der Saison waren sich Experten einig, dass es heuer die engste Liga seit langer, langer Zeit werden wird. Und das erste Saisondrittel hat ja definitiv gezeigt, dass praktisch jeder jeden schlagen kann. Gestern haben wir zum Beispiel ein sensationelles 9:6 vom HCI gegen den KAC gehabt. Das hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch nicht so geglaubt. Würdest du das unterschreiben, dass die Liga so ausgeglichen ist wie selten zuvor?
Definitiv. Also ich glaube, die Liga hat von letzten Jahr zu heuer noch einmal einen Schritt gemacht. Die Qualität ist besser und das, wie du eben schon gesagt hast, das ist wirklich sehr eng. Also jeder kann jeden schlagen und da entscheidet oft ein Sieg oder eine Niederlage über große Sprünge in der Tabelle. Und ich glaube eben, heuer ist es noch extremer als die Jahre zuvor und es wird noch eine sehr enge und lange Saison.
Gibt es eine Mannschaft, die besonders überrascht hat?
Im Jahr. Vorher hat man halt gewusst, dass Laibach, die haben mich gut zugelegt, Bustertal auch, aber ich glaube immer noch, dass Bustertal doch so weit vorne ist, das hätte die Vordersaison nicht gedacht.
Mhm. Negative Überraschungen? Wahrscheinlich ihr selbst in der ersten Saisonphase?
Ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man uns schon bei der Nase nehmen, dass das war nicht der Saisonstart, den was wir uns gewünscht hätten. Aber ja, dann muss man uns doch vorheben. Aber ich glaube auch bei Red Bull, die sind jetzt da außerhalb von den Top 6, dass man bei denen auch, hätte man auch sich nicht gedacht, dass die außerhalb sind. Aber Red Bull, wie man weiß, desto länger die Saison ist, desto besser und stärker werden sie. Also ich glaube, da das sind die einzigen zwei Ausnahmen.
Mhm. Was bei Salzburg und bei Linz eigentlich relativ ähnlich ist, ist, man hat doch etliche Spieler immer wieder vorgeben müssen. Der Verletzungsteufel ist vor allem diesen beiden Mannschaften und wahrscheinlich zusammen mit Wien, sind das die drei Mannschaften, die auf die meisten Spieler irgendwie verzichten haben müssen, vor allem zum Start der Saison. Wenn wir jetzt retrospektiv auf dieses Formtief, auf diese Formdelle oder auf den katastrophalen Start zurückschauen, wie ist es dir damit ergangen? Du warst ja nur die ersten drei Spiele mit dabei, dann hast du das Ganze ja auch ein bisschen aus der Zuschauerrolle mitbekommen und mitverfolgt. Wie war das für dich?
Ja, die ersten Saisonstart war eigentlich schon, hat schon gezeichnet gegen die Pioneers, war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben es gewonnen. Und dann hat sich abgezeichnet in Fechter unten, es war eine 1-0 Niederlage. Da haben wir das ganze Spiel nur einen kleinen Fehler gehabt und das hat uns das Spiel gekostet. Und vorne haben wir halt nichts reinbekommen. Und dann das, ich nenne es jetzt einmal Spektakel in Wien,
ja.
Wo ich leider nicht mehr so viel mitgekriegt habe. Danach das, was sie zuschauen haben können, das war dann schon anstrengend, weil man will am Eis haben, man will helfen. Mhm. Und vor allem, wenn es dann so knappe mit Spiele sein mit einem Torunterschied, klar waren dann zwei Ausnahmen dabei, mit Villach und auswärts Laibach.
Genau.
Aber ja, es ist einfach schwierig als Spieler selbst zuzuschauen, wenn es so knapp ist und einfach man merkt, es will nicht für uns springen.
Mhm. Ist es dir das erste Mal in der Karriere so gegangen, dass du wirklich über einen längeren Zeitraum auch zuschauen hast müssen oder bist du verletzungstechnisch irgendwie vorgeprägt?
Ich würde sagen, vorgeprägt nicht. Bin eigentlich ein relativ gesunder Spieler. Hab nur einmal.
Wir klopfen da jetzt einmal auf Holz da.
Ja.
Dass wir das hören.
Nur einmal wirklich eine längere Verletzung. Das waren circa 6 Wochen mit einem Innenbandriss gehabt.
Mhm.
Aber sonst dann war ich von Verletzungen frei und das war jetzt dann mit die längste, was ich gehabt habe.
Mhm.
Aber nein, sonst dann muss ich sagen, alles immer, mein Körper haltet sehr viel aus, sagen wir so.
Und wie sehr brennt es unter den Nägeln, wenn man dann auf der Tribüne sitzt oder vielleicht daheim vor dem Fernseher sitzt und sie denkt, bitte lass mich auf die Platten gehen?
Ja, für mich ist das, glaube ich, das Schwierigste, wenn man weiß, man sitzt zu Hause und man kann nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Man will helfen der Mannschaft, aber es geht einfach noch nicht. Das ist einfach eine Belastung für den Kopf extra, was man sich selber auferlegt. Man kann nichts tun, aber man will was tun. Und das ist, glaube ich, für mich mit eins von den schwierigsten Sachen gewesen in der langen Zeit, wo ich jetzt zugeschaut habe.
Ja, und vor allem muss man sagen, dass ja Kopfverletzungen nie oder selten linear heilen. Das ist ja meistens ein Schritt,
sehr individuell.
Genau. Aber auf das kommen wir noch zu sprechen. Ja, aktuell gestern 3-6 Niederlage gegen den HCB Südtirol. Auch aktuell ist der Verletzungsteufel wieder zurückgekehrt in die Kabine von euch. Greg Morrow, Gerd Kragel, Christoph Diala, drei Verteidiger fehlen. Dazu kamen gestern der länger verletzte Luca Mava und der erkrankte Thomas Hönnekel. Das bedeutet wahrscheinlich viel Eiszeit jetzt für dich. Wie geht es euch generell mit der Situation jetzt? Es ist ja dann trotzdem so, dass es ein bisschen ein Verteidigerengpass ist. tendenziell.
Ja, klar ist ein Engpass, aber es ist einfach Next Man Up Mentalität. Wir haben jetzt den Pauli Eder gehabt, der hat sein erstes Profispiel gestern absolviert und hat eine super Leistung gemacht und da sieht man einfach Next Man Up. Ja, wir haben 3 Verletzte bei den Verteidigern. Ja, wir haben auch noch 5 Stammkräfte, aber wir haben auch genug Junge, die den Schritt machen können. Und da so wie gestern, Bozen ist ein schwieriges Spiel gewesen und gleich da so reinzukommen wie er, war eigentlich wirklich gut. Und natürlich ergeben sich die Möglichkeiten auf mehr Eiszeit. Man muss aushelfen, man muss Rollen anderer übernehmen und ja, das ist einfach eine Chance für uns als Decor und ich glaube, die haben wir bis jetzt sehr gut gemeistert.
Mhm. Der Paul Eder, weil du ihn angesprochen hast, war übrigens auch schon bei uns im Podcast zu Gast im vergangenen Jahr. Er hat mit dir ein Bärchen im Verteidigerball gespielt. Wie schwierig ist die Umstellung?
Nein, ich finde das eigentlich gar nicht schwer, die Umstellung. Wir haben auch viel geredet, ich habe einfach, oder generell die ganzen Verteidiger haben zu ihm gesagt, und da Brian, hab Spaß, genießt es, das ist das erste Spiel, einfach Eishockey spielen, und ich glaube, das hat er sehr gut verkörpert, er hat super, super Entscheidungen getroffen, auch unter Druck, und das muss man ihn hoch anrechnen, das hat er wirklich gut gemacht, und ja, wie gesagt, das war jetzt nicht eine große Umstellung, mit ihm zusammen zu spielen.
Das heißt, er wird auch morgen mit nach Villach fahren, wahrscheinlich.
Ja, ich gehe jetzt davon einmal aus.
Ja. Okay, dann sind wir am Ende des ersten Drittels. Wir sind zeitlich sehr, sehr gut unterwegs. Das ist auch wichtig, weil wir haben einige Fragen und einiges noch zu besprechen. Und als kleines Pausenspiel, ich überlege mir immer ein paar Pausenspiele, hätte ich ein Entweder-Oder-Spiel für dich. Das heißt, ich sage dir 2 Begriffe vor und du musst dich im Idealfall für einen entscheiden.
Gerne.
Kann auch ohne Begründung sein, also das ist, ja. Schnitzel oder Schweinsbraten?
Schweinsbraten.
Bier oder Wein?
Bier.
Stadt oder Land?
Land.
Sommer oder Winter?
Boah. Winter wegen Eishockey.
Rolex oder Porsche?
Porsche.
Action-Thriller oder Komödie?
Ist mir gleich.
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Eher der Frühaufsteher.
Stürmer oder Verteidiger?
Verteidiger.
Villach oder Klagenfurt als Stadt?
Villach.
Okay. VSV oder KC?
VSV.
Okay. Das ist wegen der geografischen Nähe von Spital an der Trau zu Villach, oder?
Nein, das ist lustige Geschichte.
So, dann fangen wir außer damit.
Der Papa ist seit Jahren KC-Fan, tiefer KC-Fan, also okay. Wirklich seit seiner Jugend schon, mein Onkel auch KC-Fan, Opa KC-Fan und ja, der kleine Bruder dann auch KC-Fan gewesen, aber mir hatte der KC nie so wirklich angesprochen damals, deswegen war ich dann eher mehr so der VSV-Fan. Ja, das ist einfach dann
das
dadurch...
Das war ein bisschen Spannung in der Familie.
Ja, einfach dadurch entstanden, mir hat Blau war immer mehr meine Farbe, deswegen Blau in Villach hat mir mehr getaugt und ja, Papa, Bruder, Onkel, die waren mehr beim Rot zu Hause.
Aber täuscht mir das, aber der Lorenz hat doch auch beim VSV gespielt.
Genau, der Lorenz hat kurz beim VSV gespielt.
Und dann aber auch beim KC.
Und dann ist er zum KC, wo er dann schlussendlich in der Alps seine Ausbildung genossen hat und genau. Dann ist es weitergegangen.
Genau, aber grundsätzlich ist das doch ein Schlag ins Gesicht für beide. Wenn du eigentlich KC-Fan bist und dann rennst du im blauen Jersey auf.
Naja, der Papa hat eher mehr so das so gesehen, solange
da überwiegt der Stolz
wahrscheinlich. Wir Spaß haben und wirklich, wie gesagt, wichtig war, dass wir Spaß gehabt haben, viel gespielt haben und einfach das alles rundum herum gepasst hat. Da war der Papa dann auch den VSV angefeiert bei unseren Spielen.
Respekt. Im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir, wie gesagt, schon auf deine Karriere ein bisschen zu sprechen kommen und wir gehen jetzt ganz, 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 ganz weit zurück, wobei so weit ist es dann eigentlich gar nicht. Du bist geboren, du bist ein Millennial quasi, das heißt 2001 geboren, glaube ich.
Genau.
Ja. Sprich, die Black Wings waren tatsächlich schon in der Bundesliga, wie du auf die Welt gekommen bist. Viele viele Fans und Hörer haben das noch anders erlebt. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt man, als Kärntner vielleicht nicht so schwierig, aber wie kommt man zum Eishockey?
Ja, wie kommt man zum Eishockey? Auch wieder über den Papa. Papa hat selber Eishockey gespielt, eben im Spital, jetzt auch nie wirklich,
sag jetzt einmal. Haben wir da irgendeine Liga, irgendeine Ebene? Kärntner Liga?
Ja, ich kann jetzt da jetzt nicht keine richtigen Aussagen geben, ob das jetzt an damals, schätze ich einmal, war es Kärntner Liga. Mhm. Selber hat er gesagt, er war nie der begnadete Eishockeyspieler, aber eben durch den Papa und seine Freunde, wo halt eben dann der Bruder und ich dann in der Zeit zwischen 3 und 5 Jahren war, hat es dann einmal geheißen, hey, wie schaut's aus? Werden deine Söhne einmal mit Eishockey anfangen? Und dann, ja, irgendwann hat man dann angefangen mit Publikumslauf und dann mit 5 Jahren hat man dann bei Spital angefangen, Eishockey zu spielen.
5 Jahre ist das nicht ein bisschen später fast? Es klingt jetzt noch früh, aber ich war überrascht. Ich habe einmal mit Robert Lukas geredet, wann die ideale Zeit ist zum Anfangen. So. Da sagt er ja eigentlich zwischen 3 und 4.
Ja, gebe ich auch recht, aber man muss bedenken, ich habe mit Eishockey mit 5
so,
angefangen.
Aha, okay, da reden
wir. Also auf die Schlittschuhe bin ich dann schon mit 3, 4 gestanden, mit dem Publikumslauf heranführen. Mhm. So, da waren wir wirklich oft mit dem Papa dann in der Eishalle, mit der Mama und dann sind wir halt mit den Pinguine oder was es da gehabt hat, ein bisschen gefahren, bis dann schlussendlich das so viel Spaß gemacht hat und auch man gesehen hat, okay, jetzt ist das Eislaufen, das beherrscht man jetzt halt halbwegs. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt kommt der Schläger mit dem Puck und dann von da an ist es ja dahin gegangen.
War es Liebe auf den ersten Blick?
Ja, kann man so sagen.
Okay. Dein Weg hat dich, ich gehe davon aus, du hast angefangen im Spital.
Genau.
Die ersten Aufzeichnungen auf Elite Prospects, und das ist eigentlich unser für Journalisten irgendwo so ein bisschen die Datenbank, die man zu Rate zieht. Das Erste, was man von dir sieht, ist die U18 der Red Bull Hockey Academy. Es gibt ein Eishockey-Leben davor, das ist mir schon klar. Und ich gehe jetzt schwer davon aus, dass du angefangen hast im Spital.
Ja, genau.
Und wie ist der Weg weitergegangen und wie bist du dann in die Red Bull Hockey Academy gekommen?
Das war ja im Spital angefangen, dann bis zur U12 im Spital gespielt, auch damals im Spital eben mit einem Dala Lukas, der was jetzt bei Red Bull spielt, mit denen, das war unser, würde ich mal sagen, der goldene Jahrgang im Spital mit einem Urbanek Martin.
Okay.
Und da haben wir einfach eine gute Gruppe gehabt mit meinem Bruder eben. Und ja, dann im Spital bis zu 12, dann bin ich nach Villach für 2 Jahre und dann war die Entscheidung eben, nach der Unterstufe, okay, was wollen wir jetzt? Dann war schon eben, okay, Villach und die Hack machen war dann eigentlich geplant und dann ist eben bei einem Spiel in Salzburg da Toni Walch auf mich zukommen oder und auf meine Eltern und gesagt, hey, wir sind interessiert, wir würden ihn gerne einmal einladen und die ganze Akademie zeigen. Und ja, dann war das ja, kurz vor die Weihnachten, zur Weihnachtszeit irgendwann, wo ich mir die Akademie eben angeschaut habe und dann seinerzeit mit dem Bär Pasche.
Warst du da schon in der Hack? Oder?
Nein, da war ich genau noch in der Unterstufe im Spital.
Okay, ja.
Und dann rausgefahren eben Salzburg, da war da eben damals noch der Bär Pasche, Leiter von der Akademie. Mhm. Und der hat zu mir damals gesagt, ja, wir haben Trainer aus Finnland, Schweden, Kanada, USA und wir wollen die Jungen ausbilden, damit sie dann eben den Schritt ins Ausland gehen können, dort noch eine weitere Ausbildung genießen können und irgendwann dann einmal zurück zu uns kommen, also sprich nach Österreich retourkommen. Und das hat mir wirklich gefallen, wie er das erklärt hat, dass oder mir das näher gebracht hat, dass das eigentlich der ganze Punkt ist, dass sie ausbilden wollen, dass man dann ins Ausland gehen kann und dann wieder zurückkommt, wenn es passt. Und ja, dann habe ich noch eine Nacht drüber geschlafen, habe ich gesagt, ja, für mich passt das. Dann hat Red Bull gesagt, ja, das passt auch. Und ja, und dann war ich in Salzburg für 4 Jahre und dann ist es eben nach Amerika gegangen.
Das ist der nächste Schritt. In deiner in deiner beeindruckenden Vita, muss man sagen, du bist gegangen zu den Boston Junior Bruins.
Genau.
Wie kommt man dazu? Das ist doch, das ist jetzt keine, nicht einmal für europäische Eishockey-Fans ist das keine namenlose Adresse.
Ja, wie kommt man dazu? Das war dann auch wieder in Salzburg. Wir haben ein Turnier in Minnesota gehabt. Das war so jedes Jahr mit dem Rookies Cup und darum habe ich eine sehr gute Performance abgeliefert, dass dann Scouts zu den Trainer gegangen sind. Und auch damals mit dem Helmut de Raaf, der was dann der Akademieleiter geredet haben und gesagt haben, hey, wie schaut's aus? Hätte der Interesse aufs College zu gehen? Und dann war eigentlich von Anfang an immer so der Gedanke, auch von meinem Vater aus, ja, Eishockey ist gut, aber Ausbildung wäre auch sehr gut zu haben, weil Eishockey geht nicht für immer. Und dann hat sich das eigentlich so immer eingepflanzt, ja, das wäre eigentlich schon cool, College Eishockey, weil die ganze Atmosphäre und nebenbei kannst du noch studieren. Das hat eigentlich immer mich sehr angesprochen und dann war das so der Plan. Ich habe gesagt, ja, das würde mich reizen. Und dann eben ist ein Spielagent auf mich zugekommen und gesagt, ja, okay, wenn du willst, dann machen wir das. Mhm. Und dann, ja, und dann sind wir so nach Amerika gekommen.
Ist aber eine schwierige Entscheidung, oder? Weil man geht dann trotzdem ins Nix, in ein fremdes Land.
Ja, schon. Man muss sagen, ich bin mit 14 nach Salzburg gegangen. Es war schon einmal der erste Schritt.
Natürlich.
Wo man sagt, okay, jetzt sind diesmal noch doch ein bisschen allein gestellt. Und dann mit 19 rüber nach Amerika, war dann einmal der nächste Schritt, wo man sagt, jetzt sind das, bist du dann wirklich ganz auf die allein gestellt, jetzt sind das nicht von Spital nach Salzburg eine kurze Autofahrt.
Genau.
Jetzt heißt es durchbeißen, wenn irgendwo sein soll. Klar kann man telefonieren, aber man ist auf sich allein gestellt.
Ja. Und es dauert ewig, bis das man im Fall wen da hätte oder so.
Genau. Es ist jetzt nicht einmal umfliegen und es ist wieder da, sondern das ist doch schon ein weiterer Weg.
Wenn die Zahlen stimmen, die ich da gesehen habe, von deiner Zeit bei den Boston Junior Bruins, dann hast du in 39 Spielen 42 Punkte geliefert. Die erste Frage, die ich habe, weil auf Elite Prospects steht, dass du im Nachwuchs einmal Stürmer auch gespielt hast. Waren diese 42 Punkte in 39 Spielen als Stürmer oder als Verteidiger?
Nein, als Verteidiger.
Das ist doch unfassbar.
Ja, man muss sagen, wir haben eine sehr gute Mannschaft gehabt. Wir haben da in der Mannschaft gehabt den Colin Graff, der spielt jetzt bei den San Jose Sharks. Mhm. Dann waren wir noch drei andere, die was jetzt sind, Profi spielen in Amerika und ein Dormund, der was jetzt auch Profi spielt in Amerika. Das hat dann halt, da haben wir uns gegenseitig doch sehr gut ergänzt. Und ja, das war alles als Verteidiger. Bin damals in Salzburg als Stürmer in die Akademie gekommen.
Aha, okay.
Und dann eben, das war in meinem dritten Jahr in Salzburg, kurz vor den Playoffs haben wir Verletzte gehabt, Kranke gehabt und dann aus der Not aus haben sie zu mir gesagt, ja, wir probieren die als Verteidiger. Und dann habe ich die Playoffs als Verteidiger gespielt, aber eigentlich als gelernter Stürmer.
Ja.
Und hat anscheinend so gut funktioniert, dass sie gesagt haben bei Red Bull, hey, pass auf, wir wollen, dass du jetzt einen Verteidiger spielst und ob ich damit einverstanden bin, habe ich gesagt, ja, hat Spaß gemacht und seitdem war das eigentlich die richtige Entscheidung.
Mach's wieder Dominik Heinrich.
So ähnlich, ja.
Weil das wäre jetzt das erste Exempel, das ich da...
Genau, oder Matthias Tratnik.
Matthias eben. Tratnik natürlich auch. Gut, wobei... War der nicht körperlich nur ein bisschen...
Ja, genau, der war halt immer ein Büffel.
Das ist ein richtiger Büffel, glaube ich.
Also das war richtiger Büffel, ja.
Boston Junior Bruins, deine erste Saison sehr, sehr gut, aber leider, es kommt zur Corona-Pandemie. Was hat es mit dir gemacht?
Ja.
Und da reden wir genau von... Nicht daheim, weit weg von daheim. Es bricht auf einmal aus. Was tut man?
Ja, wenn man ehrlich ist, oder wenn ich ehrlich bin, wir haben das war genau, ich glaube, 3-4 Tage vor den Playoffs. Und wenn man ehrlich ist, bei uns hat das keiner wirklich so realisiert, was da jetzt gerade passiert. Mhm. Auf einmal heißt es, ja, haben wir eine Nachricht gekriegt von unserem Headcoach. Ja, Saison ist abgesagt, wir machen morgen Exit-Meetings und das war's. Hat sich wirklich so keiner so ausgekannt. Ja, dann war mal kurz, okay, hast Sachen bocken und haben. Dann ja, hat man nur geschaut, dass man so schnell als möglich einen Heimflug bekommt. Mhm. Zu der Zeit waren auch gute Freunde in Kanada, eben der Timo Nickel und der Fabian Holker, die haben genau das gleiche Problem gehabt. Dann hat es einfach geheißen, ja, schauen so schnell als möglich heim, weil ja, man weiß nicht, was passiert und schlussendlich.
Habt ihr damals schon die Bilder gesehen, die es da aus Italien, aus Bergamo?
Ja, das hat. Ist dann alles so ein bisschen gekommen und dann hat es schon geheißen, okay, passt, jetzt schauen, dass wir schnell heimkommen. Dann war eh ein bisschen ein Theater mit dem Flugbuchen. Wir haben einen gehabt, dann ist der gestrichen worden, dann habe ich nach Washington fliegen müssen, von Washington dann noch zurück nach München. Es war alles ein bisschen umständlich. Und dann eben Corona, dann hat es geheißen, ja, alles vorbei und Saison und heim und danke, das war's. Also es war schon einmal ein Schnitt von jetzt auf da, wo alles weg war.
Ja. Wie ist es 2000 in der kommenden Saison, noch im Sommer, wie ist es für die weitergekommen?
Ja, das war eigentlich relativ interessant, weil zu dem Zeitpunkt hat halt niemand gewusst, okay, was passiert jetzt mit Corona? Kann man reisen, kann man nicht reisen, wenn man reist, wie schaut es aus mit Quarantäne, was ist dann überhaupt mit den Ligen, spielen die Ligen überhaupt, dann war eben der Zeitpunkt genau so, wo wir gesagt haben, beziehungsweise nicht, wo wir gesagt haben, oder wo halt die Regularien kommen sind für Amerika, okay, man kann nicht direkt von Österreich nach Amerika einreisen, man müsste 2 Wochen woanders hin, dann in Amerika einreisen und dann nochmal 2 Wochen Quarantäne, sprich einen Monat verliert man und dann ist noch immer ungewiss gewesen, spielt überhaupt die Liga? Dann haben wir gesagt, nein, das Risiko gehen wir nicht ein. Dann war die Entscheidung, okay, rauf Schweden nach Rögle. Da habe ich eine Trainingswoche gehabt, war ganz gut, haben sie gesagt, sie waren zufrieden, aber sie haben gesagt, sie haben eben durch das Corona keine Plätze. Dann bin ich wieder zurückgeflogen. Dann in Schweden, die Nachwuchsligen waren 2 Wochen später auch zu. Mhm. Also von dem her habe ich da auch nichts verpasst. Und dann ist eben, muss man wirklich Danke sagen dem VSV, dass ich die Chance bekommen habe, bei Senne mit trainieren zu dürfen in dem Corona-Jahr. Weil eben dann zu Weihnachten die AWM in Edmonton war. Und ich sonst dann eigentlich nirgends trainieren hätte können und dann beim VSV eben mit der ersten Mannschaft mittrainieren, das war dann schon, ja, wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung mit Profis, mit Männern da mitzutrainieren und auch eben die ganze.
War das unter dem Rob Daum?
Genau, also das war zuerst der Dan Seaman.
Genau.
Dann haben sie den rausgehauen und dann ist der Rob Daum gekommen.
Genau.
Und genau, das war die Zeit und ja, dann war auch zwischendurch einmal so der Gedanke, okay, sollte man beim VSV einfach unterschreiben, ob ich das hier spielen kann. Dann habe ich eben gesagt, nein, ich will mir nicht das College verbauen, weil da hat es die Regel damals noch gegeben, dass wenn man sich...
Sobald man einen Profivertrag unterschreibt
oder Profispieler hat, dann ist College gestrichen. In Europa ist das so eine Grauzone. Ja, man war sich einfach unsicher, man hat geschaut, nein, wir haben schlussendlich gesagt, wir wollen es nicht riskieren und dann ist eben, ja, die WM in Edmonton passiert, wo ich eine sehr gute Leistung gehabt habe und das dann auch sich wieder gespiegelt hat, dass ich dann eben ein Angebot vom College bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, ja, das passt gut, das wird mir taugen und ja, und dann eben durch das bei der WM, wo auch der Roger Bader dann das Ganze geleitet hat,
genau,
habe ich mich fürs A-Nationalteam bewiesen und mich Und der hat mich dann eingeladen, weil da war dann das Speed-Covid-Turnier.
Genau, in Laibach, glaube ich.
Genau, dann habe ich mich da leider blöd oder unglücklich ein bisschen verletzt, sodass ich gesagt habe, es geht leider nicht, dass ich weiterspiele. Da habe ich nur 2 Spiele da gemacht. Mhm. War nichts Tragisches, aber man hat gesagt, ja, man muss es aussehen lassen und auf Krampf da jetzt durchbeißen, es geht nicht. Und ja, und dann war eben der Sommer wieder bisschen zerbrochen eben mit dem Corona und dann hat sich das eh alles schon ein bisschen gelöst und dann hat sich alles gelegt und dann ist es nach Amerika aufs College gegangen.
Genau, wir reden vom American International College. Wo ist das?
In Springfield, Massachusetts.
Aha, okay.
Das ist für die Zuhörer, das ist dort, wo die Basketball Hall of Fame ihren Stand hat.
Aha, okay. Und es ist nicht weit entfernt wahrscheinlich von Boston.
Genau, das ist, lass es 1:20 von Boston weg sein.
Boston Junior Bruins, dass wir das noch fertig geredet haben, das war auch College schon?
Nein, das war Junioren.
Aha,
also das ist halt die Junior Leagues von Amerika und dann College ist dann
der nächste Schritt. Das heißt College, sagen wir dann, die College-Zeit fängt bei dir in Springfield an.
Genau.
Mit der College-Zeit auch das Spielen in der NCAA, das natürlich als wahrscheinlich die beste College-League der Welt gilt. Wie war das für dich?
Ja, es war...
Du hast ja dort einen heutigen Teamkameraden kennengelernt.
Genau. Das war eigentlich eine sehr prägende Zeit, sehr lustig, sehr viele Erinnerungen, sehr viele Freundschaften und eben, wie du schon angesprochen hast, Eishockey-Welt ist klein und der Luca Mava war dann in meinem ersten Jahr auch noch dort und wir haben zusammen gespielt und ja, es war das erste Jahr, aber interessant, da der Head Coach hat gesagt, ja, drüben die Rookies sind Freshmen und der hat auch gesagt, ja, normalerweise als Freshman spielst du nichts im ersten Jahr. Mhm. Aber dann habe ich die Chance bekommen und ja, von dann ist es auch wirklich gut gelaufen. Und dann haben wir uns auch qualifiziert fürs Endturnier in diesem Jahr.
Fürs Frozen Four, oder?
Fürs Turnier, also das Frozen Four sind dann die letzten 4.
Okay, ja.
Aber fürs Turnier, dass man sich zum Frozen Four spielt. Und da habe ich das erste Mal gedacht, wow, wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft mit, zumindest die Ligen, ich glaube 7 Erstrunden-Picks waren es und der Rest war auch gedraftet, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist schon sehr cool. Gegen Michigan war das, wo jetzt an der Owen Bauer oder Matty Berniers oder wie sie alle heißen, jetzt sind die in der NHL spielen und gegen die haben wir spielen dürfen, weil war dann auch sehr, sehr gute Erfahrung und ein guter Abschluss zu der ersten Saison.
Habt ihr das Frozen Four dann erreicht?
Nein, wir haben dann in der ersten Runde knapp 5-3 gegen Michigan verloren. Mhm. Und dann weil da drüben spielt man nur Single Elimination, sprich
das heißt
ein K.O.-Spiel und Gewinner kommt weiter und das haben wir leider verloren.
Okay, alles klar. So, wie war es heuer im Sommer für dich, wenn du dann den Luca Mama wieder in der Kabine triffst?
Ja, das erste war, sobald der Luca Wind bekommen hat, dass ich wahrscheinlich nach Linz kommen werde, hat er mir gleich geschrieben und gesagt, ja, er freut sich schon riesig. Und ja, wir kennen uns. Ich glaube, es ist einfach eine coole Chemie und dass man im College schon zusammenspielt und dann jetzt da in meinem ersten Profijahr wieder mit ihm zusammenspielt, das ist einfach
ganz schon ziemlich cool.
Ja, es ist was Lässiges.
Ja. Hat er sich verändert?
Nein, also er ist noch immer 1:1 der gleiche. Er ist gleich wie davor. Er ist wirklich der gleiche Luca wie vor 4 Jahren in meinem ersten Jahr. Also da hat sich nichts getan.
Okay. Wenn ich nicht ganz falsch liege, hast du in Amerika drüben noch jemanden aus der Organisation der Black Wings kennengelernt oder getroffen? Kennengelernt hast du davor wahrscheinlich schon, ziemlich sicher sogar. Und zwar reden wir über Jürgen Benker, weil du warst einmal bei einem Development Camp der Florida Panthers. Ist es richtig?
Ja, es war eigentlich, ja, nach meiner zweiten Saison habe ich mir eigentlich gedacht, boah, wir haben als Team nicht so gut performt und ich habe selber eigentlich auch, ja, doch gut Chancen kreiert, aber von den Punkten her ist nichts gegangen. Und eigentlich gedacht, okay, na, wird eigentlich nicht viel passieren, bereite ich mich im Sommer wieder ganz normal vor. Und dann hat es auf einmal geheißen, hey, da ist wahrscheinlich, du bekommst wahrscheinlich eine Einladung zum Development Camp von den Florida Panthers. Da haben wir schon einmal gedacht, boah, das wäre schon sehr cool. Und wo dann der Anruf gekommen ist, war Freude da. Und dann, wo ich dann in Fort Lauderdale angekommen bin, in Banks gleich gesehen. Und ja, es war einfach cool zu sehen, auch, dass dann doch ein anderer Österreicher dort ist.
Ja, voll.
Und wirklich auch eine Koryphäe mit den Banks, der was da drüben sehr, sehr, ja, es ist einfach cool zu sehen, dass man auch von Österreich rüberkommt und dann gibt er sein Wissen weiter und ja, mit ihm kann man viel reden und auch viel Blödsinn reden und
das stimmt, ja.
Das war wirklich eine coole Zeit drüben.
War es dein einziges Development Camp?
Genau, mein einziges.
Mhm. Okay, und eingefädelt, aber nicht durch den Banks?
Nein, okay. Also der Banks hat das, glaube ich, gar nicht gewusst, außer wo wir uns dann gesehen haben.
Ich glaube, er war relativ überrascht.
Ja.
Genau, aber du hast ihn vorher schon gekannt von der U20-WM.
Genau, also da habe ich den Banks und den Phil bei der U20-WM kennenlernen dürfen. Und das war, glaube ich, in Minsk und da, das war dann schon sehr, sehr cool.
Ja, super. Dann hat es insgesamt 4 Jahre am College gegeben, 2 in der American International College und 2 dann noch an der University of New Hampshire. Warum der Wechsel?
Mein Agent, mein amerikanischer Agent, ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wie schaut's aus? Er hätte da was. Es hat sich eine Öffnung ergeben. Und wie schaut's aus? Willst du vielleicht dann einen Seitenwechsel? Willst du was Neues sehen? Ein bisschen mehr? Weil der American International College war kleines College und er hat gesagt, willst du einmal wirklich so das richtige amerikanische Unileben machen und gutes Eishockey auch noch dazu. Ich habe gesagt, ja, wenn alles passt, wenn ich das gleiche Stipendium bekomme, was ich bei American International Cup habe, dann ja, bin ich dabei und sonst nicht. Und dann hat sich das ergeben und ja, und dann bin ich zu New Hampshire und eben auch und in den Sommer war dann das Development Camp von Florida und dann eben gleich nach New Hampshire.
Okay. Und dann gehen wir 2 Jahre nach vor, dann kommt der Sommer 2025 und der Wechsel nach Linz. Warum wolltest du Nordamerika verlassen?
Wir haben in meinem letzten Jahr, also sprich letzte Saison, eine sehr durchwachsene Saison gehabt und drüben in Amerika hat das dann auch sehr viel zu tun, dass die NHL-Teams eher die Siegertypen unterschreiben wollen. Mhm. Sprich, das war dann für unsere Mannschaft, wir haben dann doch ein paar gehabt, die was eigentlich gute Profi-Deals unterschreiben hätten sollen, aber schlussendlich nicht gemacht haben, weil eben wir einfach als Mannschaft nicht so gut performt haben. Und dann war die Entscheidung nach der Saison, okay, wie schaut's aus? Will ich nach der Saison noch weiterspielen in Amerika oder fahre ich zurück zum Nationalteam? Habe ich gesagt, für mich wäre es besser, lieber und es wäre schon, hat ein bisschen einen Flair, zum Nationalteam fahren, fährt man gern und wenn die Einladung kommt, dann ja, fährt man. Und ja, dann ist er gekommen und habe gesagt, ja passt, drüben noch schnell alles geklärt mit meinen Professoren, dass ich meinen Abschluss noch online fertig machen habe können. Und dann eben zum Nationalteam fahren und dann hat man sich eigentlich davor schon zu den Weihnachten mit den Agenten unterhalten, wie schaut's aus, wollen wir in Amerika bleiben oder kommt man zurück nach Europa? Dann hat man gesagt, ja, in Amerika bleiben wir nur, wenn es was Gutes ist, weil sonst dann sich durch die Knochenmühle in der East Coast durchzubeißen, es kann sehr anstrengend sein und sehr energiegreifend sein.
Ja, genau.
Und dann war nur der Beisatz. Und wenn in Österreich was Gutes sich auftut, dann wäre die Erwägung, wieso nicht zurück nach Österreich zu gehen. Mhm. Und dann war eben kurz vor dem Nationalteam, dann haben wir mit dem Spielagenten nur geredet, ja, wie schaut's aus? Ja, okay, Amerika eher nicht, weil sich gerade einfach die Situation nicht so ergeben hat, dass drüben was Gutes rausgeschaut hätte. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, Linz wäre aber jetzt interessiert an dir. Und ja, und von da an ist, glaube ich, der Rest Geschichte.
Du hast eine relativ gute Auskunftsperson gehabt in Linz.
Ja,
dein Bruder war da.
Das war ja nicht so schwierig.
Aber da reden wir tatsächlich von, während Linz nur im Playoff war, Ende März.
Ja.
Ja.
Sprich, war ich sogar dann zuschauen, KC Linz in Klagenfurt.
Okay.
Weil eben der Papa ist KC-Fan.
Ja, logisch.
Und da hat er dann Karten bekommen. Und dann war ich eben das Spiel zuschauen und habe eigentlich das Ganze live verfolgt. Und ja, das war während der Zeit, wo genau die Playoffs waren. Und dann eben das Nationalteam angefangen hat, glaube ich.
War der erste Zusammenzug in Wien, oder?
Genau, der erste Zusammenzug war in Wien. Und ja, wo ich nach Wien gekommen bin, war der erste der Roger Bader, der was zu mir gesagt hat, ja, gratuliere mit Linz. Und ja, das ist genau kurz bevor dem Nationalteam ist die Entscheidung getroffen worden, okay, mit Linz.
Hat dich der Lorenz überreden müssen, dass du nach Linz gehst, oder war das für dich ein No-Brainer?
Ja.
Oder irgendwo dazwischen?
Nein, es war eigentlich ein No-Brainer. Ich kenne ihn viel vom Nationalteam, eben was, wie er als Trainer ist. Klar hat man sich dann noch vom Bruder die ein oder anderen Sachen beantworten lassen. Und ja, dadurch, dass ich eben...
Was hat er erzählt?
Nur gute Sachen. Also wirklich, der hat nur in den höchsten Tönen gelobt von Linz, von der Stadt, von der Mannschaft, vom Umfeld, wie professionell es ist. Und ja, dann dadurch, dass ich auch eben die Liga in Amerika verfolgt habe, habe ich dann auch das ein oder andere Linz-Spiel sehen können, auch in die Playoffs. Mhm. Und dann hat man dann halt schon gemerkt, was die Fans dahinter, und das hat dann nochmal einen extra Schubs gegeben, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein No-Brainer, dass man sagt, man geht nach Linz.
Haben Sie die Sachen, die der Lorenz erzählt hat, bewahrheitet oder erfüllt, die Erwartungen, die
du gehabt hast? Ja, also es seien sogar besser übertroffen worden, würde ich sagen. Also alles, was er gesagt hat, hat 100% gestimmt.
Bevor wir noch mehr über dich und deinen Bruder ein bisschen sprechen und auch dieses schicksalhafte Spiel ein bisschen besprechen, habe ich noch ein Pausenspiel, ein zweites. Und das wäre ein Wordrap diesmal. Ich sage dir einen Satzanfang vor und du vollendest in bester Offensivspielermanier. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
Ein Adler.
Das ist ja No-Brainer.
Das liegt auf der Hand.
Ja, genau. Auf eine einsame Insel mitnehmen würde ich?
Freunde.
Wahnsinnig werden könnte ich, wenn?
Wenn es unordentlich ist.
Oh, okay. Bist du ein Ordnungsfanatiker?
Ich sage einmal so, ab und zu ein bisschen organisiertes Chaos passt, aber wenn es zu viel wird, dann ist zu viel.
Okay. Folgefrage, die jetzt nicht so schlecht ist, oder? Abergläubisch bin ich?
Nicht wirklich.
Okay. Also es braucht keine spezielle Ordnung.
Nein. Ist, solange alles ordentlich ausschaut, passt es.
Okay. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
Ja, mit Freunden, mit der Freundin am See. Ja, oder mit den Brüdern eigentlich.
Auf meinem Nachtkastel liegt?
Das Ladekabel.
Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute?
Boah, war eigentlich ein guter Fußballer. War ja eine Entscheidung zwischen Eishockey und Fußball, aber das War eigentlich immer Eishockey, aber sonst wahrscheinlich Fußballer.
Okay. Mein erstes Eishockey-Fan-Jersey war?
Boah.
Du musst noch ein VSV gewesen sein, oder nicht?
Nein, das allererste war...
Was Rotes?
Nein, von Boston.
Boston? Nicht schlecht.
Ja, nicht das schlecht. War nämlich, wo wir in Quebec beim Biwi-Turnier waren.
Oh, okay, ja.
Und da haben wir so ein Boston-Label bekommen und das war das erste Jersey. Das habe ich noch immer daheim.
Wirklich cool. Denn mein Kindheitsidol im Eishockey war?
Pavel Datsyuk.
Okay, da sind wir dann eher nicht in Boston, aber andere gute Organisation. Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war?
Boah, das beste Spiel. Ich glaube, ein gutes Spiel war beim Nationalteam in Minsk bei der U20 gegen Lettland. Oder sonst auch in meinem ersten Jahr, wo wir als Underdog einen Sieg gegen die University of Connecticut geholt haben, wo wir das erste Mal in der Vereinsgeschichte gewonnen haben.
Beeindruckend, ja. Wir waren vorher bei den Gesprächen mit deinem Bruder in Linz. Als du unterschrieben hattest, war da für den Lorenz schon klar, dass er nach Wien gehen wird?
Ja, also das war für den Lorenz schon viel, viel früher klar, dass er nach Wien gehen wird, schon bevor überhaupt der
Kontakt zu
der
dir
Kontakt zu mir bzw. der Gedanke von mir gekommen ist.
Okay, jetzt müssen wir ein bisschen über den Lorenz reden. Der hat kurioserweise eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen. Der war in seiner Jugend beim, wie wir schon gesagt haben, beim VSV, beim KAC und dann über das KAC Future Team in der Alps Hockey League zu den Steel Wings nach Linz. Hat er bewusst einen anderen Weg eingeschlagen? Weil oft ist es ja so, dass die kleinen Brüder den vorgezeichneten Weg des großen Bruders nachgehen und ich spreche da aus eigener Erfahrung mit meinem kleinen Bruder.
Ja, beim Lorenz, der hat eigentlich von Anfang an gesagt, ja, das Ausland hat ihn nie wirklich so interessiert. Irgendwann hat er mal schon gesagt, ja, wäre schon cool, aber wenn nicht, dann nicht. Also da war er eigentlich immer sehr bescheiden und er ist seinen eigenen Weg gegangen und eben, wie man sieht, jetzt in Wien spielt er und passt das gut.
Ja, was unterscheidet euch beide charakterlich am meisten?
Am meisten? Mhm. Boah.
Na, dann machen wir es anders. Worin ähnelt ihr euch charakterlich am
meisten? Naja, es ist einfach, weil die meisten, die was mich und den Lorenz gut kennen, sagen, wir seien wie Tag und Nacht, so. Aber wir schauen uns sehr ähnlich.
Okay, wirklich?
Ja.
Ja, aber wieso? Inwiefern? Das brauchen wir.
Ja, der Lorenz ist eher mehr ein bisschen der chaotische Typ, ich bin eher mehr der Organisiertere, also das sind einfach ganz anders.
Okay. Und private Interessen auch verschieden? Oder?
Nein, da sind wir relativ gleich.
Okay. Spannend. Und nur ein dritter Bruder?
Dritter Bruder haben wir auch, einen Halbbruder.
Okay.
Das ist der Lukas, der ist jetzt so 36 geworden.
Okay.
Und der wohnt in Klagenfurt.
Das heißt, Lukas, Lorenz und Luis.
Ja, da ist ein System dahinter vom Papa.
Ja. Weil Lorenz im Sommer zu den Capitals gewechselt ist, kommt es also an diesem, ich würde fast sagen, schicksalhaften 19. September in dieser laufenden Saison, in der dritten Runde, zum Duell der beiden Lindners auswärts in Wien. Ein Spiel, das dir leider in Erinnerung bleiben wird. Wahrscheinlich, oder? Hast du noch Erinnerungen an alles?
Ja, ich weiß eigentlich noch alles an dem Tag. Es war das erste Mal, dass ich gegen einen Bruder ein Profispiel oder generell überhaupt gegen einen Bruder das erste Mal spielen habe dürfen. Mhm. Und dass das dann.
Das hat sich ja wirklich nie
überlegt. Nein, wirklich nie. Und dass das dann so endet, ja, war jetzt auch nicht so schön.
Was waren deine Erwartungen? Was hast du erhofft?
Ja.
Wie angestachelt warst du vielleicht durch dieses Brüderduell?
Ja, nein, also ich habe mich darauf richtig gefreut, einmal gegen einen Bruder spielen. war voller Energie, war wirklich, habe mich darauf gefreut und ist das erste Mal so eine Chance, mit einem Bruder zu haben, gegen einen Bruder zu spielen. Hat man davor auch gescherzt, ein bisschen blöd geredet. Und wenn du am Eis bist, dann Kopf oben. Und eben, und der Papa dann auch gesagt, ja, zu wen halt ihn da? Ja, erstes Drittel zu Linz, zweites Drittel zu Wien und das dritte Drittel zum Schiedsrichter, so in etwa, sodass keiner beleidigt ist. Aber nein, das war dann, da haben sich alle schon wirklich drauf gefreut, das Spiel anzuschauen. Und auch selber, wir zwei mal sehr drauf gefreut, einmal gegeneinander zu spielen.
Die Eltern waren auf jeden Fall auch beide in der Halle, glaube ich, oder?
Ja, der Papa war, die Mama hat es zeitlich nicht geschafft.
Ach so.
Aber der Papa ist rausgefahren und hat sich gesagt, das lässt er sich nicht nehmen.
Ja, natürlich. Wäre auch zu schade, ja. Das Spiel ist leider Gottes, du hast es schon angesprochen, nicht ganz so verlaufen, wie du es gern gehabt hättest. Und ich glaube, ich muss da zuerst mal zeigen, das Reinigungspersonal ist da und reinigt den VIP-Raum. Und wir werden jetzt da natürlich, falls Sie die Geräusche im Hintergrund hören, ich muss einmal mein Zeug ein bisschen verstauen. Okay, wir haben gesagt, ja, das Spiel ist nicht ganz so verlaufen, wahrscheinlich wie ihr euch das vorgenommen habt. Ist es zu einem Zweikampf gekommen?
Nein, leider nicht.
Es war im ersten Drittel eine Aktion, von der du noch alles weißt, hast du im Vorgespräch gesagt,
ja,
oder?
Ja.
Was ist passiert?
Der Puck ist aus der offensiven Zone raus und mein Verteidigungspartner hat eben den Puck gehabt und ich habe in der Rückwärtsbewegung zu ihm rüber geschaut. Und dann wollte ich vorschauen, einmal nur das Eis kennen, was passiert, die Optionen, falls der Puck zu mir kommt. Und dann habe ich schon gespürt, bumm, hat es beim Kopf gechippert. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas passt nicht. Und dann bin ich schon am Boden gelegen.
Hast du das wahrgenommen, wer es war und wie es ist der einfach im Vorcheck?
Nein, ich hab,
ein Spieler ohne Scheibe angefahren, oder wie ist das passiert?
Ich habe keinen Puck gehabt, ich war auf das nicht gefasst. Ich habe da nicht einmal gewusst, wer das war von den Wiener. Also ich habe da wirklich gar nichts mitgekriegt, war auf das überhaupt nicht gefasst.
Du bist dann vom Eis gebracht worden, hast dann ins Spital müssen. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, ich war dann im Spital in Wien und hat es geheißen, wir wollen, dass ich eine Nacht in Wien bleibe. Dann haben wir aber mit den Ärzten und dem Ärzteteam von uns telefoniert und die haben gesagt, nein, wir wollen, dass ich nach Linz überstellt werde. Und dann eben, ja, dann sind wir von Wien vom Krankenhaus nach Linz ins Krankenhaus. Da waren wir dann circa um 3 in der Früh und dann bin ich da noch stationär geblieben bis 4, 5 am Nachmittag.
Okay, also mehr als 12 Stunden, einfach um abzuchecken, was
genau,
es ist.
Genau, alle CT gemacht, Röntgen gemacht, alle möglichen Sachen gemacht, HNO-Ärztin und alle möglichen Ärzte haben sich das Ganze angeschaut.
Und eigentlich ist angenommen worden, dass es keine Gehirnerschütterung ist, oder?
Genau, also so wie es mir erklärt worden ist, haben es die Ärzte gesagt, es ist aus rein ärztlicher Sicht, kann das nicht als Gehirnerschütterung eingestuft werden, weil ich mein Bewusstsein nicht verloren habe.
Okay.
Sprich, ich kann mich an alles erinnern. Und zu mir haben sie dann am gleichen Tag gesagt, ja, nein, das kann eigentlich keine Gehirnerschütterung sein, weil ich eben nie mein Bewusstsein verloren habe.
Aber die Symptome, die du dann erlitten hast, waren ja genau die von einer Gehirnerschütterung.
Ja, oder? Also für mich war das wie aus dem Buch beschriebene Gehirnerschütterung. Ich habe alle Symptome gehabt am Anfang, weil eben der Check gegen die Schläfe war. Oder halt der Zusammenstoß gegen die Schläfe war. Waren wir dann 3 Tage sehr schwindelig, also hab da wirklich Schwindelgefühl gehabt, wenn ich im Bett gelegen bin, hat es mich gedreht, aufgestanden hat es mich gedreht. Und eben dann ist das Kopfweh dazugekommen, die Geräusch- und Lichtempfindlichkeit und ja, Das ist eigentlich alles Indizien für eine Gehirnerschütterung.
Kannst du unsere Hörer ein bisschen mitnehmen, wie schwierig ist der Weg da zurück? Zuerst muss man mal, glaube ich, symptomfrei sein.
Genau.
Ein bisschen, dass man sagt, okay, man schafft die Wege zum Beispiel in Talle oder so. Aber ab wann fängt man mal an, darüber nachzudenken, ob man aufs Eis geht?
Boah, das ist ja dadurch, dass eben ich schon einmal, das war eine wirklich harmlose Gehirnerschütterung, da habe ich 2-3 Tage Kopf gehabt, das war nichts. Und dann bist du danach wieder schon langsam eingestiegen ins Training. Aber eben dadurch, dass ich in Salzburg das war, habe ich gewusst, okay, ich muss symptomfrei sein. Sprich, ich darf keine Kopfweh mehr haben bei irgendwelchen Belastungen, weil sonst dann kann das ganz schlimm ausgehen, wenn ich dann mit Kopfweh noch weiter spiele oder trainiere und dann wieder was passiert, dann kann das ganz, ganz schlimm enden. Und da war mir eigentlich dann schon sicher, okay, das wird Zeit brauchen, dass es dann schlussendlich auf knapp zwei Monate gekommen ist. Habe ich nicht gedacht, weil das war eigentlich ein relativ harmloser Zusammenstoß. Und ja, bei anderen erwischt es schlimmer. Die sind weniger lang draußen, aber ja, so kommt es halt, wie es kommt.
Aber ich glaube, das ist ja auch die Krux mit den Kopfverletzungen. Es ist erstens einmal von Mensch zu Mensch verschieden und zweitens einmal, wie wir vorher schon gesagt haben, der Heilungsprozess ist ja nicht linear, sondern man macht 2 Schritte, 4 Anzug wahrscheinlich, oder?
Genau. Also es war eigentlich sehr schwierig. Die ersten 2 Wochen war kaum eine Besserung. Da habe ich wirklich den ganzen Tag nur im Schlafzimmer gelegen mit Rollos herunten, komplett dunkel. Wenn der Dom dann geläutet hat, habe ich mir die Ohren zugehalten, weil das dann einfach zu viel war für den Kopf. Es ist kein Lichtempfindlichkeit, es war schwierig, wenn das Licht im Schlafzimmer eingeschalten worden ist. Da habe ich wirklich fast 3-4 Minuten gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und dann habe ich noch immer nicht ins Licht schauen können, ohne dass ich wirklich gravierendes Kopfweh bekomme. Und dann eben nach 2 Wochen ist halt ein bisschen besser gegangen. Dann haben wir aber einen MRT-Termin gehabt. Und das MRT hat dann wieder einmal, weil da war so viel Lärm, so viel ja, einfach alles sehr viel für den Kopf und das hat dann wieder mir ein bisschen zurückgehauen. Dann ist es wieder besser geworden und so ist es eigentlich immer weitergegangen, bis man dann gesagt hat, nach 4 Wochen, jetzt ist noch immer Kopfweh da. Wir schauen, was es sonst noch für eine Optionen gegeben hat. Dann bin ich eben zur Kraniosakral, heißt es, bei der Sabine Bartl gegangen. Am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, aber es hat dann nach der zweiten, dritten Session wirklich geholfen. Dann bin ich nebenbei noch ein bisschen spazieren gegangen, wo ich auch ein bisschen Kopfweh gehabt habe. Aber ich habe gemerkt, durch die Therapie und durch das Spazierengehen wird es eigentlich schon langsam immer besser. Es geht dann einfach halt beim Stiegen raufgehen, beim Spazierengehen, beim in die Halle kommen. Man hat dann auch wirklich gemerkt, wie es als Auftreten von mir dann besser geworden ist, weil am Anfang bin ich immer nur mit Kapuze in die Kabine gekommen, wirklich so zusammengeknickt, hat man wirklich gemerkt, dass es nicht gut geht und dann mit der Zeit, okay, und jetzt geht's schon besser, jetzt merkt man, jetzt kann man wieder lachen und es ist einfach dann mit der Zeit wieder gekommen. Und ja, es war dann schlussendlich 4 Wochen nur daheim liegen mit Kopfweh. In der 5. Woche war es dann langsam spazieren gehen anfangen. In der 6. Woche war es dann mit leichten Radeleinheiten, leichten Krafttrainings, bis dann in der 7. Woche wieder aufs Eis gegangen bin. Und dann eben in der 8. Woche war dann die erste Woche, wo ich voll trainieren habe können. Und eben dann war eigentlich geplant, dass ich dann das Auswärtsspiel, was ich gespielt habe, in Vorarlberg noch nicht bekomme.
Ja.
Weil es halt eben, ja, erstes Spiel nach so einer langen Verletzung will man nicht unbedingt 6 Stunden im Bus sitzen.
Ja, klar.
Aber eben dadurch, dass dann der Sölle krank geworden ist,
genau,
über Nacht, haben sie mir das zugetraut, dass ich das spielen habe können. Und ja, und seitdem geht es eigentlich relativ gut.
Nur kurz zum Thema Kopfverletzungen. Das ist gerade wieder wirklich omnipräsent, weil auch im Hockey O'Clock Podcast von Martin Pfanner zuletzt die beiden Kremser Caroline Hengelmüller und Gregor Bieber zu Gast waren. Hengelmüller hat ihre vielversprechende Karriere im Alter von 21 Jahren nach ihrer fünften Gehirnerschütterung beenden müssen, leider Gottes. Und Gregor Bieber ist heuer, wie du, durch eine Kopfverletzung wochenlang ausgefallen, spielt aber, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder. Zwei tolle Gespräche, eine Hörempfehlung für die beiden. Und dass wir jetzt weitersprechen, es ist in diesen beiden Gesprächen beim Martin Pfanner, ist es auch um dieses sogenannte Concussion Protocol gegangen. Kannst du uns das Ganze ein bisschen beschreiben oder ein bisschen greifbarer machen? Was ist das? Ist ja wahrscheinlich auch bei dir ein Thema gewesen.
Ja, genau. Also Concussion Protocol, zuerst einmal muss man seinen Baseline-Test machen, den was man vor der Saison gemacht hat, muss man dann wieder machen. Und wenn dann die Werte bei dem wieder passen, ist man sozusagen gecleared. Also das heißt, man...
Was ist das für ein Baseline-Test?
Reaktionen.
Okay.
Reaktionen dann... so an sich, an Sachen erinnern, Sachen merken, auch was gehört zusammen, was passt nicht, dann gibt es wieder, man muss immer nur drucken, wenn jetzt das Wort mit der Farbe übereinstimmt, also es sind alles so Sachen, wo einfach der Kopf dran arbeitet und das muss man dann zuerst einmal erfolgreich absolvieren, dass man dann wieder spielen darf. Und dann eben gibt's halt nur die verschiedenen Schritte. Zum Beispiel sagt man, okay, man muss symptomfrei sein, also kein Kopfweh, dann kann man anfangen mit spazieren gehen. Kein Kopfweh, dann kann man weitermachen mit dem Radlfahren, mit einem Krafttraining, mit einem intensiveren Intervalltraining, mit einem 30-minütigen Eistraining ohne Körperkontakt. Und dann kann man sagen, okay, ein volles Eistraining mit vollem Körperkontakt und jedes Mal, wenn man da wieder Kopfweh hat, ist es eigentlich ein Reset und man fängt von vorne wieder an.
Wie oft hast du von vorne anfangen müssen?
Bei mir hat es so lange gedauert, dass ich eigentlich nie wirklich von vorne anfangen habe müssen. Bei mir war das einfach so ein langer, langsamer Prozess, dass das einfach immer so von Tag zu Tag geschaut worden ist, okay, heute war gut Radlfahren, okay, jetzt fahre ich heute vielleicht ein bisschen länger, wenn es dann wieder passt. Okay, dann habe ich halt gemerkt, okay, der Körper war halt doch zu dem Zeitpunkt 6 Wochen aufs Mindeste runtergeschraubt. Und eben, dann hat man halt schon gemerkt, okay, der Körper arbeitet, aber es war halt dann kein Kopf mehr, es war einfach Erschöpfung. Und da muss man das dann auch selber sehr... zu sich selber ehrlich sein, man muss einfach sagen, okay, na, das war zu viel oder okay, das passt und man braucht da ein bisschen ein Feingespür, weil überstürzen sollte man es nicht. Und eben auch, wie du früher schon angesprochen hast, mit dem Gregor Bieber habe ich auch Kontakt und das war eben genau zur gleichen Zeit.
Ist fast dieselbe Zeit gewesen.
Genau, bei ihm hat es vielleicht eine Woche später und dann haben wir uns gegenseitig auch immer ausgetauscht und dann hat er gesagt, ja, es ist mühsam, Fernsehschauen geht nicht, einfach alles ist anstrengend und da waren wir eigentlich so im gleichen Boot und bin eh froh, dass bei Ihnen jetzt auch wieder alles passt. Und ja, aber wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Geschichte und da muss man wirklich auf sich selber hören, weil in den Kopf kann kein anderer reinschauen.
Genau. Auf der anderen Seite, wie schön war es, wieder zurück zu sein? Auch wenn man 6 Stunden im Bus gesessen ist?
Nein, das war wirklich... Es hat gut getan, auf den Kopf wieder einmal Eishockey zu spielen. Es hat wieder Spaß gemacht, weil die 2 Monate waren, würde ich behaupten, sehr dunkel, wenn man einfach nur zu Hause sitzt. Man kann nichts tun, es wird nicht besser. Da fängt man doch an, nachzudenken und das Ganze, ja, das ist einfach eine sehr schwierige Position, weil nur als Beispiel, wenn man sich jetzt, okay, ich sage, ich brich mal die Hand, okay, dann weiß ich, das dauert 10 Wochen und dann geht es wieder. Und beim Kopf ist halt so, ja okay, vielleicht dauert es 1 Woche, vielleicht dauert es 2 Monate, wer weiß.
Genau.
Und das ist da mit einer Gehirnerschütterung eben das Schwierige, dass man da wirklich sagt, ja, man beißt durch, man haltet durch, weil da kann man sehr schnell in ein sehr tiefes Loch fallen.
Mhm. Dann gehen wir wieder zu was Positiverem. Ein paar Fragen habe ich noch notiert. Warum hast du dir die Nummer 84 ausgesucht?
Eigentlich wollte ich die Nummer 8. 8 habe ich nicht nehmen dürfen und dann ja, 8 durch 2 ist 4. 8 und 4.
Okay. Warum die 8?
Weiß ich nicht, die habe ich im College im ersten Jahr gehabt. Davor habe ich dann mit der 18 gespielt, weil die 8 eigentlich meistens vergeben war, wo ich mal aussuchen habe können.
Ja.
Aber wenn wollte ich die 8 haben, einfach, ja, hat cool ausgeschaut.
Dann zum Abschluss noch ein kleines Thema, das die Zukunft betrifft. Auch wenn es bei deinem ersten NHL Development Camp nicht zum Sprung in die beste Liga der Welt gereicht hat. Du hast 2020/21 und da haben wir schon, das haben wir schon kurz angesprochen, bei der U20 AWM gegen die Weltbesten gespielt. Ist das etwas, das dich träumen lässt, ein bisschen von einer Zukunft in der ganz großen Eishockey-Welt?
Ich glaube, träumen darf man, aber man muss auch Realist bleiben. Und deswegen, ja, träumen tut man gern.
Ich meine, das Kaderblatt von damals, ich habe mir es ausgesucht von der U20-WM, das liest sich ja eigentlich unglaublich. Da waren die beiden Markus dabei, Kaspar und Rossi. Du warst übrigens Assistant Captain.
Ja.
Auch unglaublich. Dann waren dabei der Lukas Dahler, aus Spital.
Ja.
Dann der Finn van E., der Senna Peters, Fabian Hochecker, Tim Harnisch, die Linzer Niklas Wetzel und Leon Sommer und so weiter und so fort. Muss ganz groß gewesen sein. Es war damals in Edmonton, oder?
Genau.
Im Rogers.
Genau.
Ja.
Nein, war wirklich eine sehr coole Erfahrung. Leider ohne Fans, weil eben das war wirklich in einer Bubble. Da ja, ist genau. War alles abgeriegelt. Wir haben nicht raus können, keiner hat rein können. Wir sind von Hotel zur Eishalle und ja, nein, da haben wir doch eine coole Truppe gehabt. Leider sind dann die ein oder anderen mit Corona gefallen von die Teamkollegen, weil du darfst nur rüber ohne der Corona-Test darf nicht positiv sein.
Mhm.
Und dann hat es den einen oder anderen erwischt, leider. Und ja, also von dem her hätten sich das doch ein oder andere noch verdient gehabt zum Spielen.
Mhm.
Aber ja, es ist, keiner kann damit rechnen mit Corona und das geht sehr schnell. Deswegen.
Dann habe ich jetzt eigentlich nur mehr die Abschlussfrage. Wenn du für deine eigene Eishockey-Karriere einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Den einen oder anderen Meistertitel zu gewinnen.
Okay. Weil ich jetzt eigentlich erwartet hätte, dass da irgendwas mit der NHL kommt. Die Antwort ist wesentlich sympathischer, muss man natürlich sagen, aber weil ich jetzt erwartet hätte, dass da die Antwort NHL kommt. Was wäre dein Lieblingsteam? Boston Bruins?
Wahrscheinlich Boston Bruins, ja. Und sonst dann eins von die Original Six, also von den ersten 6 Mannschaften. Und okay. Da ist auch Boston dabei.
Eben. Ja, natürlich. Dann hätten wir noch Detroit, Chicago, Rangers.
Ja.
Montreal Canadiens.
Ja.
Sind 6. Ah, Boston, ja, 6. Ja. Genau. Gut. Ja. Wir wünschen dir natürlich, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird. Möglichst bald sogar schon. Und sagen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses intensive Gespräch genommen hast. Wir wünschen dir alles Gute auf dem Weg weiter in der Tabelle nach oben. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich danke für die Aufmerksamkeit, die Sie uns geschenkt haben. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiedersehen.
Danke.